Manchmal braucht es ein bisschen, bis man merkt, ob und was eine Bewährungshilfe nützt. Es ist ein bisschen wie beim Zahnarzt. Wirklich gern will niemand dort hin. Und ja, man muss trotzdem, auch wenn es nervt oder wenn es weh macht, meistens geht es einem ja nachher besser.
Ich sollte doch, hat er durch die leeren Gänge gerufen vor den Neunen, bis Strafe im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2, im Büro 146 persönlich erscheinen. Und durch die leeren Gänge, da hat man das Echo gehört davon.
Vor einer Strafe im Unterlassungsfall singt der Mani Matter hier schönstem Juristendeutsch. Strafe im Unterlassungsfall heisst auf gut Deutsch, wenn der Mann nicht im Büro 146 auftaucht, riskiert er eine Strafe. Die Zürcher Bewährungshilfe macht das im Normalfall anders. Die Bewährungshilfe büßt oder sanktioniert kaum je, wenn jemand nicht zum Termin auftaucht oder sich nicht an die Auflagen hält. Wie erreicht sie dann ihre Ziele? Dem gehen wir nachher in dieser Folge von «Vom Amt aufboten – hinter den Kulissen vom Kanton Zürich». Der Weg vom Gefängnis zurück in den Alltag ist steinig. Jetzt nicht unbedingt nur, weil man eine neue Wohnung oder einen neuen Job finden muss, sondern vor allem, weil man sich auch fest mit dem eigenen Fehlverhalten auseinandersetzen muss. Erfahren können wir das bei Nathalie Dorn. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin bei der Zürcher Bewährungshilfe. Nathalie Dorn, ihr seid Bereichsleiterin bei den Bewährungs- und Vollzugsdienst beim Kanton Zürich. Ihr habt sehr viel zu tun mit verurteilten BetrügerInnen, mit Drogendealern, Diebinnen und Gewaltstraftätern. Was genau fasziniert euch an diesem Job?
Mich interessiert vor allem, warum Menschen straffällig werden oder geworden sind und was es braucht, damit die Leute kein Delikt mehr machen. Und wenn es darum geht, das eigene Verhalten zu ändern, muss man zuerst wissen, wieso es überhaupt dazu gekommen ist. Es ist ja wie bei einer Maschine, die kaputt ist. Wenn man nicht weiss, wo es hapert, dann kann man den Motor auch nicht flicken. Und beim Menschen und der Psyche ist es natürlich noch mal viel komplexer. Und es gibt leider kein Generalrezept, dass jemand straffrei bleibt. Und das macht es aber genau spannend, dort zu sehen, welche Intervention braucht es, um die Leute auf dem Weg in eine Straffreiheit zu unterstützen und zu begleiten.
Was sind das für Leute, die zu euch kommen? Sind das alles verurteilte Menschen, die im Gefängnis waren? Oder was sind das für Leute?
Da kommen beispielsweise Menschen, die aus dem Gefängnis bedingt entlassen werden oder aus einer therapeutischen Massnahme. Das kann eine Klinik oder eine Suchttherapie sein. Und dann werden sie mit einem Strafrecht bedingt entlassen. Andere Menschen müssen aber gar nicht ins Gefängnis oder in eine Klinik, sondern bekommen statt der Strafe eine Probezeit und müssen in dieser Zeit in die Bewährungshilfe gehen.
Also es sind sehr unterschiedliche Leute, die zu euch kommen.
Ja, sehr.
Wenn wir jetzt eure Arbeit an einem konkreten Beispiel anschauen, stellen wir uns vor, ich bin Drogendealerin zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Habe meine Strafe fast abgesessen, sollte jetzt dann aus dem Gefängnis rauskommen und nachher komme ich zum ersten Mal mit der Bewährungshilfe in Kontakt. Was passiert dann konkret?
Idealerweise kennen wir uns dann schon. Man weiss, dass der Übertritt aus der Haft in die Freiheit sehr schwierig ist und dass dort die meisten Rückfälle in die Delinquenz passieren. Darum schaut die Bewährungshilfe, dass sie, wenn immer möglich, ein paar Monate vor der Entlassung sich mit der verurteilten Person in Verbindung setzt, über die Rahmenbedingungen informiert, sie kennenlernt und einen Austausch auch mit dem Gefängnis darüber sucht, was sie gemacht haben in dieser Zeit, wo sie gerade stehen. Idealerweise haben sie im Gefängnis schon an sich gearbeitet, ihre Taten reflektiert, ihr Verhalten vielleicht nochmal überdenkt und dann schaut man, wo kann man dort ansetzen, wie werden sie in die Freiheit entlassen und was werden dort die nächsten Schritte sein.
Und ihr habt gesagt, der grösste Bruch sei dann, wenn man tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen wird. Inwiefern unterstützen die Leute dann?
Das ist tatsächlich die schwierigste Zeit. Gerade Leute, die mehrere Jahre weg sind, in einem Gefängnis oder in einer Klinik, müssen zuerst wieder mal ankommen im Leben. Viele stellen sich dann vor, ja, es ist so wie immer und ich kann das und ich kenne das. Ich habe einen Job und dann läuft der Rest von alleine. und merken dann erst, wenn sie draußen sind, dass es vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, weil die Miete höher ist, als man gedacht hat, weil man noch plötzlich noch Rechnung bekommt von den Steuern, weil dann vielleicht die Schwester kommt und einem Schlötterli anhängt, weil man irgendetwas falsch gemacht hat, etc. Die Herausforderungen stellen sich häufig erst nach dem Austritt und sind sehr schwierig, um sich darauf vorzubereiten. Und darum ist es wichtig, dass dann eine gute Begleitung rum ist und dass sie jemanden haben, wo dann mit ihnen über die Situationen redet. Und Bewährungshilfe ist darum am Anfang, gerade nach dem Austritt aus dem Gefängnis, intensiver. Also da kommen sie jede Woche oder alle zwei Wochen vielleicht zu einem Termin und man schaut, wo stehen sie, wie geht es ihnen, was sind ihre Schwierigkeiten. Und man setzt sich in der Bewährungshilfe regelmäßig mit dem früheren und auch mit dem aktuellen Verhalten auseinander, wo auch mal dazu geführt hat, dass man Straftaten macht. Und dann geht es darum, alternative Lösungswege zu erarbeiten und einzuüben. Die meisten Ziele kann man ja auch anders erreichen als über Straffälligkeit oder über Kriminalität. Das ist lernbar, aber ist oft auch sehr ein schwieriger Prozess. Das weiss jeden und jede, der schon mal probiert hat, eine schlechte Angewohnheit loszuwerden. Es ist unheimlich schwierig, das eigene gewohnte Verhalten zu ändern. Aber es ist möglich.
Und ich nehme an, in diesem Bereich ist ja das Vertrauen sehr wichtig, nicht? Dass die Leute irgendwie Vertrauen zu euch fassen, weil sonst kommt man wahrscheinlich nicht auf den grünen Zweig.
Absolut. Der wichtigste Teil fast ist auch am Anfang, dass man eine gute, funktionierende Arbeitsbeziehung aufbaut und dass man auch den Rahmen kann schaffen kann, wo auch vertrauensvolle Gespräche möglich sind. Das ist notwendig, weil inhaltlich sind es doch auch oft schwierige Themen und Auseinandersetzungen mit einem Verhalten oder Schwierigkeiten, die oft auch sehr schambehaftet sind und wo man nicht unbedingt gern mit allen möglichen Leuten bespricht.
Ist jetzt allenfalls verallgemeinert, aber so von außen hat man das Gefühl, die meisten Sozialarbeiterinnen sind innen, also sind Frauen. Und die Leute, die gegen das Gesetz verstoßen, sind mehrheitlich Männer. Stimmt das überhaupt? Und falls ja, kann das auch schwierig werden?
Wir schauen bei unseren Anstellungen, dass wir gemischte Teams haben, nach Möglichkeit. Also, dass wir in erster Linie mal schauen, sind das fähige und gute Leute. Das sind aber auch vom Alter, vom Geschlecht, von der Herkunft, sind das sehr gemischte Teams. Und die Erfahrungen sind unterschiedlich. Man hat immer eine Wirkung auf einen Menschen. Man ist sich sympathisch oder nicht sympathisch und das kann mehr oder weniger Widerstand auslösen. Und es gibt Frauen, die riesen Mühe haben, mit anderen Frauen zu reden, weil sie das Vertrauen nicht haben, weil sie in eine Konkurrenz gehen oder weil sie sich nicht gewohnt sind, mit Frauen zu reden, weil sie sich lieber an Männer wenden. Und umgekehrt genauso. Es gibt Männer, die finden, mit einer Frau wollen sie überhaupt nichts zu tun haben und andere können sich nur bei Frauen öffnen. Und dort geht es wiederum zu schauen, wie kann man eine Gesprächsatmosphäre schaffen, die vertrauensvoll ist und wo ein Austausch auch über persönliche Themen möglich ist.
Mit dem Unterschied der Geschlechter ist es offensichtlich nicht grundsätzlich ein Problem. Wie ist es mit dem Altersunterschied?
Auch dort, es kann ein Problem sein, ist aber nicht grundsätzlich eins. Es gibt durchaus Leute, die finden, ich will nicht mit so jemand Jungem reden oder die finden, sie sind viel zu alt. Ich habe beides schon gehört. Ich sei zu alt, ich habe keine Ahnung mehr von der Jugend von heute und habe aber auch schon gehört, dass ich viel zu jung sei und keine Ahnung habe vom Leben. Auch dort geht es darum zu schauen, woher kommt das? Woher ist das wirklich ein Widerstand? Gibt es da eine Möglichkeit, um eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, die verhebt und die tragfähig ist? Das muss man sich auch ein Stück weit erarbeiten und im Gespräch schauen, wie kommt man da gemeinsam vorwärts.
Wenn ihr sagt, Bewährungshilfe kann mich unterstützen, kann ich dann entscheiden, ob ich jetzt die Bewährungshilfe möchte oder nicht? Oder ist das ein Muss?
Bewährungshilfe wird immer angeordnet. Entweder von einem Gericht, von einer Staatsanwaltschaft oder von der Vollzugsbehörde. Und das ist eine Auflage. Die müssen sie wahrnehmen. Es gibt zwar durchaus Menschen, die gern und freiwillig in die Bewährungshilfe kommen oder auch länger gern möchten, aber einfach nicht kommen oder sich entziehen, das geht nicht. Manchmal braucht es ein Zeitchen, bis man merkt, ob und was eine Bewährungshilfe nützt. Es ist ein bisschen wie beim Zahnarzt. Wirklich gern will niemand dort hin. Und ja, man muss trotzdem, auch wenn es nervt oder wenn es weh macht oder auch sonst schwierig ist. Und meistens geht es einem ja nachher besser. Und einfach nicht hingehen ist ja, in der Regel keine gute Entscheidung.
Es gibt ja ganz viele Massnahmen, mit denen ihr die Leute begleitet, die aus dem Gefängnis rauskommen. Es gibt Lernprogramme, es gibt Schuldenberatung. Ihr verordnet aber auch teilweise Auflagen. Also das heisst, ihr macht klare Vorgaben, was die Person jetzt darf und was nicht. Zum Beispiel, dass sie keine Drogen mehr konsumieren darf oder dass sie eine Psychotherapie machen muss. Klar, die Leute sind straffällig geworden, aber ist das nicht ein sehr extremer Eingriff auch in Persönlichkeitsrecht?
Es ist sicher ein Eingriff und eine zusätzliche Auflage. Es macht aber auch nicht Bewährungshilfe. Die Auflagen oder die Weisungen machen die Stellen, die auch die Bewährungshilfe anordnen. Also das Gericht oder die Staatsanwaltschaft oder die Vollzugsbehörde. Und Bewährungshilfe wird aber oft gemeinsam mit anderen Auflagen angeordnet. Also beispielsweise das Konsumverbot, das Sie vorher angesprochen haben, oder Konsumkontrolle. Und dann übernimmt Bewährungshilfe die entsprechende Koordination und Organisation. Also man schaut dann, welche Substanzen, wie oft, wo geprüft werden müssen und bieten dann die Leute aufbieten.
Was passiert denn, wenn die Leute gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen?
Also das, was die meisten vielleicht mal ausprobieren, ist, was passiert, wenn sie nicht kommen. Dann hat das häufig mit Widerstand zu tun, auf die eine oder andere Seite. Und das ist ein wichtiger Teil von der Bewährungshilfe, dass man probiert zu schauen, woher kommt der Widerstand. Und mit dieser Person zu schauen, wieso. Also es wichtig und sinnvoll ist, dass sie die Bewährungshilfe kommt und dass sie eben an diesen Themen und an diesen schwierigen Punkten ja, sich damit auseinandersetzt und dort anschaut. Wenn sich jemand verweigert, haben wir auch die Möglichkeit, Mahnungen oder Verwarnungen auszusprechen. Es gibt die Möglichkeit von Geldbussen und im schlimmsten Fall auch von einer Rückversetzung in Strafvollzug. Wobei man muss sagen, dass wir das wirklich nicht wollen, weil unser Ziel ist, dass sich die Menschen an Bewährungsauflagen halten können. Und dass wir möchten die Leute unterstützen, dass sie weder rückfällig werden, noch gegen ihre Auflagen verstoßen.
Das eine ist jetzt gegen die Bewährungsauflagen zu verstoßen. Das andere ist, wenn die Personen wieder straffällig werden. Was passiert dann?
Ja, dann gibt es zuerst eine neue Untersuchung durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Und je nach Delikt tut dann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, das darüber entscheiden muss, schauen, ob die bedingte Strafe, die an der Probezeit hängt, ob die muss widerrufen werden. Das ist der Teil, den man so quasi bekommen hat bei einer Entlassung aus dem Gefängnis oder aus einer Massnahme oder wo man gar nicht erst hat müssen antreten musste. Dass man dann den muss verbüssen. Also es gibt dann wie zwei Strafen. Das eine ist die neue Verurteilung und die, die man mal auf die Probe bekommen hat, die man dann nicht geschafft hat.
Es ist schwierig zu sagen, wie viele Personen dann schlussendlich wieder in welcher Form straffällig werden oder nicht. Könnt ihr trotzdem etwas dazu sagen, woher ihr wisst, dass die Bewährungshilfe überhaupt irgendetwas bringt?
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine professionelle Begleitung von Menschen, die straffällig geworden sind, sich rückfallsenkend auswirkt. Und besonders wichtig ist dort auch die Förderung von bestehenden Ressourcen, der Aufbau von neuen Ressourcen und der Ausbau von professionellen, aber auch privaten Beziehungen. Und Bewährungshilfe kann dort einerseits eine Arbeitsbeziehung anbieten, eine Auseinandersetzung mit den eigenen Schwierigkeiten und Problematiken, andererseits aber auch Vernetzung oder Verbindung zwischen der Straf- oder verurteilten Person und der Gesellschaft schaffen.
Wenn ihr sagt, das soziale Netz sei extrem wichtig bei der Wiedereingliederung, ich stelle mir vor, wenn man im Gefängnis ist, ein paar Jahre, dann hat man seine Freunde, Bekannte vor allem halt im Gefängnis und ja, sieht vielleicht einzelne Familienangehörige ab und zu mal. Aber die Leute, die einem nachstehen und allenfalls ja auch schon vorher, die sind ja dann im Gefängnis. Ja. Inwiefern könnt ihr dann die Leute unterstützen, dass dort rauskommen?
Also stimmt, dass die Zeit im Gefängnis für die meisten Personen sehr, sehr schwierig ist. Und es kann durchaus sein, dass sich dort enge Freundschaften entwickeln, weil man ist auf engem Raum, man ist sehr nahe aufeinander und teilt vieles. Aber wenn jemand rauskommt, ist die Person doch wieder auf sich allein gestellt und auf sich selber zurückgeworfen. Und die meisten gehen dann wieder zurück dort an, wo sie vorher waren, gehen zu ihrem bisherigen Umfeld, zu der Familie zurück. Und dann ist es natürlich sehr problematisch, wenn sich Leute und Familie und Freunde abgewendet haben von jemandem, weil sie vielleicht enttäuscht sind, weil sie die Beziehung die Zeit nicht überstanden hat im Gefängnis. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das auch während dem Strafvollzug ermöglicht, dass jemand kann telefonieren mit seinem Umfeld, dass man Besuch empfangen kann, dass man Ausgänge machen kann, dass man vielleicht ein neues Hobby ausprobieren kann, um sich ein neues Umfeld aufzubauen. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die sehr dazu beitragen, dass eine Wiedereingliederung funktioniert.
Leute, die auf Bewährung sind oder sagen wir Leute, die im Gefängnis waren, haben jetzt in der Gesellschaft auch nicht das beste Image. Sie gelten oft als VersagerInnen und von außen hat man oft das Gefühl, die Leute sind einmal kriminell, immer kriminell. Inwiefern stimmt denn diese Beobachtung?
Also es gibt in der Gesellschaft sicher noch sehr viel Vorbehalt. Ein Stück weit ist das auch menschlich. Wenn man weiss, jemand hat schon mal etwas gestohlen, betrogen oder geschlagen, dann denkt man, die Person ist schlecht und wendet sich ab. Und man liest und hört oft auch von Leuten, die dann wieder rückfällig werden oder die in ein klassisches Bild von einem Straftäter passen. Dabei ist Kriminalität wirklich in der ganzen Gesellschaft verbreitet und nicht nur bei einer kleinen Gruppe, die uns nichts angeht. Und je besser man die Leute wieder in eine straffreie Gesellschaft integrieren kann, umso seltener passieren Rückfälle und umso sicherer wird unser Land und unser Leben auch. Und darum ist es wichtig, dass Menschen auch, die verurteilt worden sind und die auf Bewährung sind, auch eine zweite oder dritte Chance bekommen und dass man Vorurteile abbauen kann.
Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, weiss nicht, zum dritten oder vierten oder fünften Mal zu euch kommt, kommt das teilweise vor, dass er findet, ach Gott, jetzt ist die Person schon wieder da und hat es immer noch nicht geschafft und jetzt langt es dann etwa?
Ja, das gibt es, dass Leute rückfällig werden oder mehrfach rückfällig werden und wieder da landen. Und das ist frustrierend. Und wenn man eine Probezeit oder Bewährungshilfe abschließt, sagen wir eigentlich, oder würden wir gerne auf Nimmerwiedersehen sagen, zumindest in diesem Gebäude. Und die meisten Leute wollen ja selber auch nicht mehr straffällig werden. Die meisten wollen, wie sie und ich, ein normales, straffreies, stabiles Leben führen und ein Teil der Gesellschaft sein. Und dann ist es nicht schön, wenn man sieht oder hört, dass das jemand nicht geschafft hat.
Ist das so? Die allermeisten wollen lieber ein normales, in Anführungs- und Schlusszeichen, Leben führen?
Ja. Die allermeisten, ja, würde ich schon so sagen. Die wollen wieder einen guten Job haben, die wollen einen netten Chef, die möchten eine schöne Wohnung haben, gute Beziehung, wollen Kontakt zu den Kindern, zu ihren Freunden wieder aufbauen, wollen vielleicht erfolgreich sein in ihrer Fußballmannschaft, wollen einen 13. Monatslohn. Lauter so normale Sachen, wie sie und ich haben. Ich glaube, im Kern geht es wiederum, dass jeder und jede möchte gerne einen funktionierenden Teil von der Gesellschaft und von einem guten Beziehungsnetz sein.
Die zweite und die dritte Chance, was ist denn eure Erfahrung, auch zum Beispiel von Arbeitgebenden, wie einfach ist es?
Es ist ein grosses Problem, insbesondere beim Finden von einer Arbeitsstelle haben viele Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, grosse Schwierigkeiten. Man braucht inzwischen für recht viele Stellen einen sauberen Strafregisterauszug und es ist für die verurteilten Leute oft schwierig oder sehr unangenehm, Lücken im Lebenslauf zu erklären oder von Anfang an offenzulegen, dass sie im Gefängnis gewesen sind oder verurteilt worden sind.
Machen sie das normalerweise oder nicht?
Zum Teil machen sie es und zum Teil wird etwas anderes erfunden oder wird einfach eine Lücke gelassen. Das ist sehr unterschiedlich und das wird individuell, muss das jede Person für sich selber entscheiden. Viele Arbeitgeber sind aber nicht bereit, jemandem eine Chance zu geben, wo so Lücken hat. Oder auch wenn sie wissen, es ist jemand straffällig geworden. Und das macht den Einstieg natürlich nicht einfacher.
Und wie versuchen die Arbeitgeber zu überzeugen?
Wir probieren mit den Leuten schon während dem Strafvollzug zu schauen, dass sie ein gutes Bewerbungsdossier aufstellen können, dass sie während dem Strafvollzug arbeiten können, dass sie Gelegenheit bekommen, sich zu bewerben. Idealerweise können sie schon aus dem Gefängnis raus vielleicht extern arbeiten. Oder wenn sie gar nicht erst im Gefängnis sind, probiert man mit ihnen zu schauen, wo sie vielleicht Fuß fassen könnten. Das macht nicht Bewährungshilfe, aber die Bewährungshilfe ist in der Regel sehr gut vernetzt und kann mit ihnen zusammen schauen, wer ist zuständig, wer wäre eine geeignete Anlaufstelle und Ansprechperson, dass die Person eine gute Unterstützung bekommt.
Nathalie Dorn, ihr seid jetzt seit rund 10 Jahren bei der Bewährungshilfe vom Kanton Zürich. Wenn ihr jetzt zurückschaut, was war so ein besonderer Taucher und was ein spezielles Highlight?
Also ein Taucher ist eigentlich immer, wenn jemand wieder rückfällig wird. Das haben wir ja vorher auch schon besprochen. Das ist immer frustrierend, gehört aber auch zu dieser Arbeit dazu. Und was ganz wichtig ist, ist, dass es auch die guten und schönen Momente gibt. Das ist häufig, wenn man vielleicht auch später nochmal etwas hört. Meistens hört man ja tatsächlich nur von denen, die wieder rückfällig geworden sind. Aber ich bekomme manchmal auch noch Anrufe oder Besuche von ehemaligen Klienten und Klientinnen, die einfach mal vorbeikommen oder anrufen und wollen berichten, wie es ihnen geht und erzählen, dass sie einen neuen Job haben oder dass ein Kind auf die Welt gekommen ist oder so. Oder ich habe auch schon mal Postkarten bekommen aus den Ferien von jemandem. Und das sind ganz wertvolle und schöne Momente, wo mir auch wieder bewusst wird, dass die Arbeit sehr sinnvoll und wichtig ist.
Nathalie Dorn, merci vielmals.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Vom Amt aufgeboten, hinter den Kulissen vom Kanton Zürich. Der Podcast ist eine Verantwortung von Shaila Fritschi und Karin Frey vom Kanton Zürich. Produziert hat einen Podcast Schmiedi. Wir danken dem Zeitglockenverlag und dem Matter & Co. Verlag für das Recht am Stück «Vom Amt aufboten» von Mani Matter. Alle Episoden findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Webseite des Kantons Zürich.